Вариант 1. Сейчас вы будете выполнять задание по аудированию. Каждый текст прозвучит два раза. После первого и второго прослушивания у вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. По окончании выполнения всего раздела аудирования перенесите свои ответы в бланк ответов номер 1. Задание B1. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого говорящего 1-6 и утверждениями, данными в списке АГ. Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей буквой, только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Wir beginnen jetzt. Sprecherin 1.
Meine Gedanken drehten sich öfter um Musik und ich hatte immer mehr Lust, dazu beizutragen, dass die klassische Musik nicht zu einem Museum wird. Jahrzehntelang hatte ich auf einem 200 Jahre alten Instrument gespielt. Warum? Weil es einfach mehr tolle Musik von gestern gibt als von heute. So scheint es mir zumindest. Ich komme immer wieder zu dieser Musik zurück. Und doch lebe ich heute und will etwas hören, was zu mir als einem Menschen von heute passt.
Sprecher 2. Ich habe nie ernsthaft darüber nachgedacht, Schlagzeug zu lernen. Jetzt habe ich also ein Schlagzeug. Es steht in unserer Küche. Unten probt die Nachbarband experimentelle Rock-Jazz-Musik. Meine ersten Versuche hören sich auch recht experimentell an. Glücklicherweise lebe ich in einem Künstlerhaus. Es haben sich mir schon 3 Schlagzeuglehrer zu unterschiedlichen Bedingungen angeboten. Jetzt muss ich nur noch anfangen, ich bin ganz aufgeregt. Sprecher 3.
Im Orchester der Musikschule wurde ich mit 14 nicht gebraucht. Angeblich gab es da genug Geiger. Und ich spielte nicht genug Geige, meinte die Lehrerin. Ich begann, richtig zu üben. Ich wollte ins Orchester. Endlich durfte ich ins Orchester. Und zum ersten Mal klang es gut, was ich machte. Zum Glück war mein erster Orchesterkomponist Tschaikowski. Große Linien, heroische Harmonien, Blechbläserrufe wie von Ozeandampfern.
Sprecherin 4.
Ich singe alles mit. Ich merke mir Texte und Melodien, kann gar nicht anders. Und wenn nicht jemand hört, dann singe ich mit. Sonst natürlich auch, aber dann nur leise in mich hinein. Singe ich gut? Eher nicht. Nur wenige Menschen haben Singstimmen. Die anderen verstecken sich in Chören, deren Mittelwert allen erträglich klingt. Doch der Gesangsverein ist nicht meine Welt. Ich singe nur zum Spaß und hoffe, dass man es nicht im ganzen Haus hört.
Sprecher 5.
Kannst du singen? Wie bitte soll ich diese Frage verstehen? Wenn es im Konzert oder beim Anhören von Musik jedoch um das Mitsummen, Mitsingen, gar Mitgrölen geht, so stehe ich immer in vorderster Reihe, wenn ich den Song oder die Gruppe mag. Texte kann ich zwar selten auswendig, wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel einige Songs von meinen liebsten Alben und Bands, bin da die einzige Ausnahme.
Sprecherin 6.
Kann man Musik unterrichten, ohne eigene Gefühle beim Hören zu haben und zu zeigen? Ich bin Zuhörer, Beobachter, Kritiker, muss also selbst von dem begeistert sein, was ich anbiete. Irgendein Zugang zum Werk oder zum Hörer findet sich dann doch. Schließlich handelt ja jede Art von Musik von etwas Menschlichem. Aber man kann nicht gezwungen werden, etwas zu lieben, das nicht.
Sie haben 15 Sekunden, um diese Aufgabe zu machen. Jetzt hören Sie die Texte das zweite Mal. Sprecherin 1.
Meine Gedanken drehten sich öfter um Musik und ich hatte immer mehr Lust, dazu beizutragen, dass die klassische Musik nicht zu einem Museum wird. Jahrzehntelang hatte ich auf einem 200 Jahre alten Instrument gespielt. Warum? Weil es einfach mehr tolle Musik von gestern gibt als von heute. So scheint es mir zumindest. Ich komme immer wieder zu dieser Musik zurück. Und doch lebe ich heute und will etwas hören, was zu mir als einem Menschen von heute passt.
Sprecher 2. Ich habe nie ernsthaft darüber nachgedacht, Schlagzeug zu lernen. Jetzt habe ich also ein Schlagzeug. Es steht in unserer Küche. Unten probt die Nachbarband experimentelle Rock-Jazz-Musik. Meine ersten Versuche hören sich auch recht experimentell an. Glücklicherweise lebe ich in einem Künstlerhaus. Es haben sich mir schon 3 Schlagzeuglehrer zu unterschiedlichen Bedingungen angeboten. Jetzt muss ich nur noch anfangen, ich bin ganz aufgeregt. Sprecher 3.
Im Orchester der Musikschule wurde ich mit 14 nicht gebraucht. Angeblich gab es da genug Geige. Und ich spielte nicht genug Geige, meinte die Lehrerin. Ich begann, richtig zu üben. Ich wollte ins Orchester. Endlich durfte ich ins Orchester. Und zum ersten Mal klang es gut, was ich machte. Zum Glück war mein erster Orchesterkomponist Tschaikowski. Große Linien, heroische Harmonien, Blechbläserrufe wie von Ozeandampfern.
Sprecherin 4.
Ich singe alles mit. Ich merke mir Texte und Melodien, kann gar nicht anders. Und wenn mich jemand hört, dann singe ich mit. Sonst natürlich auch, aber dann nur leise in mich hinein. Singe ich gut? Eher nicht. Nur wenige Menschen haben Singstimmen. Die anderen verstecken sich in Chören, deren Mittelwert allen erträglich klingt. Doch der Gesangsverein ist nicht meine Welt. Ich singe nur zum Spaß und hoffe, dass man es nicht im ganzen Haus hört.
Sprecher 5.
Kannst du singen? Wie bitte soll ich diese Frage verstehen? Wenn es im Konzert oder beim Anhören von Musik jedoch um das Mitsummen, Mitsingen, gar Mitgrölen geht, so stehe ich immer in vorderster Reihe, wenn ich den Song oder die Gruppe mag. Texte kann ich zwar selten auswendig, wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel einige Songs von meinen liebsten Alben und Bands, bin da die einzige Ausnahme.
Sprecherin 6.
Kann man Musik unterrichten, ohne eigene Gefühle beim Hören zu haben und zu zeigen? Ich bin Zuhörer, Beobachter, Kritiker, muss also selbst von dem begeistert sein, was ich anbiete. Irgendein Zugang zum Werk oder zum Hörer findet sich dann doch. Schließlich handelt ja jede Art von Musik von etwas Menschlichem. Aber man kann nicht gezwungen werden, etwas zu lieben, das nicht.
Das ist das Ende der Aufgabe. Jetzt haben Sie 15 Sekunden, um Ihre Antworten zu überprüfen.
Задание А1-А7. Вы услышите разговор друзей. Определите, какие из приведенных утверждений А1-А7 соответствуют содержанию текста. 1. Richtig. Какие не соответствуют? 2. Фальш. И о чем в тексте не сказано? То есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа. 3. Nicht im Text. Обведите номер выбранного вами варианта ответа. Вы услышите запись дважды. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.
Wir beginnen jetzt.
Hallo Michael, ich bin so froh, dich in Paris zu sehen. Ich habe gehört, dass du auch dein Berufspraktikum bei einer französischen Firma machst.
Genau, ich arbeite bei DAC International in der Nähe der Champs-Élysées.
Wie viele Stunden arbeitest du täglich?
Montags bis Freitag von 9 bis 17 Uhr. Ich komme morgens kurz vor 9 im Büro an und schließe alle Bürotüren auf. Um 9 Uhr sind dann auch die anderen Mitarbeiter da. Dann kümmere ich mich um die Post und um sonstige Dinge, die so anfallen. Falls ein Klient zu einem Treffen vorbeikommt, empfange ich ihn und bereite alles für das Gespräch vor. Und wie sieht dein Tag aus?
Ich komme morgens um 9 Uhr an. Dann setze ich mich an den Computer, arbeite entweder in einer PowerPoint-Präsentation, die ich bereits angefangen habe, oder an einem anderen Dokument. Die meiste Arbeit findet am Computer statt.
Wie ist der Umgang mit dir als Praktikantin aus Deutschland?
Super. Alle sind sehr nett, hilfsbereit und freundlich. Sie sind sehr daran interessiert, dass mir die Arbeit gefällt und dass ich mit meinem Französisch vorankomme. Michael, sprichst du gut Französisch? Hast du einen Sprachkurs gemacht?
Ich habe keinen gemacht, da meine Sprachkenntnisse auf Niveau B2 waren. Hat auch gereicht. Denn man lernt während des Praktikums sowieso sehr viele neue Wörter, die man auch während eines Sprachkurses nicht lernen würde. Caroline, sind dir in deinem Arbeitsalltag schon Unterschiede zur Berufswelt in Deutschland aufgefallen?
Unterschiede kann ich nicht beurteilen, da es das erste Mal für mich ist, dass ich in so einem Unternehmen arbeite. Das Verhalten am Arbeitsplatz ist sehr freundlich. Alle duzen sich, auch den Chef. Der Dresscode ist sehr schick. Die Männer immer in Anzug mit Krawatte, und die Frauen entweder in Hosenanzügen, Röcken oder Kleidern. Jeans, Sportschuhe und dergleichen sind nicht erwünscht.
In meiner Firma ist der Umgang auch sehr freundlich. Alle sind sehr entspannt und nie gestresst.
Und wenn es ein Problem gibt, was machst du dann?
Dann kann ich jederzeit zu jedem, auch zum Chef, obwohl der natürlich sehr beschäftigt ist, gehen. Alle tragen dazu bei, dass man sich bereits in so kurzer Zeit als Teil der Firma fühlt. Caroline, bald kehren wir nach Deutschland zurück. Wie wirst du deine jetzigen Erfahrungen als Praktikantin im Ausland in Deutschland nutzen?
Das Praktikum gefällt mir sehr gut und das zeigt mir, dass ich das richtige Studienfach gewählt habe, da die Arbeit viel von meinem Studium beinhaltet. Ich merke außerdem auch, wie sich mein Französisch verbessert und das ist mir in meinem Studium ebenfalls sehr von Nutzen. Alles in allem ist es eine sehr gute und wichtige Erfahrung. Und es wird daher bestimmt nicht mein letztes Praktikum im Ausland gewesen sein.
Sie haben 15 Sekunden, um diese Aufgabe zu machen. Jetzt hören Sie den Text das zweite Mal.
Hallo Michael, ich bin so froh, dich in Paris zu sehen. Ich habe gehört, dass du auch dein Berufspraktikum bei einer französischen Firma machst.
Genau, ich arbeite bei DAC International in der Nähe der Champs-Élysées.
Wie viele Stunden arbeitest du täglich?
Montags bis Freitag von 9 bis 17 Uhr. Ich komme morgens kurz vor 9 im Büro an und schließe alle Bürotüren auf. Um 9 Uhr sind dann auch die anderen Mitarbeiter da. Dann kümmere ich mich um die Post und um sonstige Dinge, die so anfallen. Falls ein Klient zu einem Treffen vorbeikommt, empfange ich ihn und bereite alles für das Gespräch vor. Und wie sieht dein Tag aus?
Ich komme morgens um 9 Uhr an. Dann setze ich mich an den Computer, arbeite entweder in einer PowerPoint-Präsentation, die ich bereits angefangen habe, oder an einem anderen Dokument. Die meiste Arbeit findet am Computer statt.
Wie ist der Umgang mit dir als Praktikantin aus Deutschland?
Super. Alle sind sehr nett, hilfsbereit und freundlich. Sie sind sehr daran interessiert, dass mir die Arbeit gefällt und dass ich mit meinem Französisch vorankomme. Michael, sprichst du gut Französisch? Hast du einen Sprachkurs gemacht?
Ich habe keinen gemacht, da meine Sprachkenntnisse auf Niveau B2 waren. Hat auch gereicht, denn man lernt während des Praktikums sowieso sehr viele neue Wörter, die man auch während eines Sprachkurses nicht lernen würde. Caroline, sind dir in deinem Arbeitsalltag schon Unterschiede zur Berufswelt in Deutschland aufgefallen?
Unterschiede kann ich nicht beurteilen, da es das erste Mal für mich ist, dass ich in so einem Unternehmen arbeite. Das Verhalten am Arbeitsplatz ist sehr freundlich. Alle duzen sich, auch den Chef. Der Dresscode ist sehr schick. Die Männer immer in Anzug mit Krawatte und die Frauen entweder in Hosenanzügen, Röcken oder Kleidern. Jeans, Sportschuhe und dergleichen sind nicht erwünscht.
In meiner Firma ist der Umgang auch sehr freundlich. Alle sind sehr entspannt und nie gestresst.
Und wenn es ein Problem gibt, was machst du dann?
Dann kann ich jederzeit zu jedem, auch zum Chef, obwohl der natürlich sehr beschäftigt ist, gehen. Alle tragen dazu bei, dass man sich bereits in so kurzer Zeit als Teil der Firma fühlt. Caroline, bald kehren wir nach Deutschland zurück. Wie wirst du deine jetzigen Erfahrungen als Praktikantin im Ausland in Deutschland nutzen?
Das Praktikum gefällt mir sehr gut und das zeigt mir, dass ich das richtige Studienfach gewählt habe, da die Arbeit viel von meinem Studium beinhaltet. Ich merke außerdem auch, wie sich mein Französisch verbessert und das ist mir in meinem Studium ebenfalls sehr von Nutzen. Alles in allem ist es eine sehr gute und wichtige Erfahrung und es wird daher bestimmt nicht mein letztes Praktikum im Ausland gewesen sein.
Das ist das Ende der Aufgabe. Jetzt haben Sie 15 Sekunden, um Ihre Antworten zu überprüfen.
Задание А8, А14. Вы услышите интервью. В заданиях А8, А14 обведите цифру 1, 2 или 3, соответствующую номеру выбранного вами варианта ответа. Вы услышите запись дважды. У вас есть 50 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.
Wir beginnen jetzt.
Der Graffiti-Botschafter. Seit 2 Jahren reist Julian Vogel in Krisengebiete. Er malt Graffitis an Wände und will so Frieden stiften.
Julian, was ist eine Peace Wall?
Alle Wände sind nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Im Hintergrund findet sich die blau-weiße Friedenstaube sowie die Landesflagge des jeweiligen Landes. Das Hauptmotiv bezieht sich auf die vorherrschende Situation vor Ort oder die Kultur und ist für Menschen vor Ort leicht verständlich. Außerdem ist ein Slogan in der Landessprache eingebaut, der sich mit dem Thema Frieden auseinandersetzt.
Wie war es, als du den Irak besucht und deine erste Peace Wall gemalt hast?
Ich hatte ein mulmiges Gefühl, als ich zu Fuß die Grenze überschritt. Schließlich habe ich täglich die Schreckensnachrichten des Krieges verfolgt. Selbst das Auswärtige Amt und die deutsche Botschaft in Bagdad rieten mir ab, in den Irak zu kommen. Im Notfall könnten sie mir keinerlei Hilfe gewähren. Doch ich habe meinen Freund und Begleiter Karwan geglaubt, dass ich bei seiner Familie gut aufgehoben sei und mir keine Sorgen zu machen bräuchte.
Wie war die Reaktion der Einheimischen auf deine Friedensmalerei?
Beeindruckend. Scharen von Kindern kamen aus dem Nachbardorf, Reisebusse hielten an, um Fotos von der Wand zu machen. Radio- und Fernsehteams begleiteten meine Arbeit. Es war nicht nur das Bild, das Symbolwert hatte, sondern auch die Wand, die zu einem ehemaligen Palastbau des Diktators Saddam Hussein gehört hat.
Du hast schon viele Länder besucht und dort deine Peace Wall verewigt. Nach welchen Kriterien wählst du die Orte aus?
Zum Teil sind es Krisengebiete, zum Teil aber auch Kulturhochburgen, soziale Brennpunkte oder einfach Orte des Friedens.
Welche Orte haben dich besonders beeindruckt?
In Indien habe ich Freundschaft mit Jugendlichen geschlossen, die auf Hausbooten vor meiner Wand gewohnt haben. Sie haben mir Tipps gegeben, wie ich mich zurechtfinden kann. Oft saßen wir am Ufer und haben Erfahrungen und Geschichten aus unseren Kulturen ausgetauscht. In Kingston habe ich einen Jungen namens Richard kennengelernt, der uns später zu sich nach Hause eingeladen hat. Wir haben seine Familie kennengelernt und er hat mir seine Zeichnungen gezeigt. Das Besondere war, dass er mit einem sehr armen Viertel von Kingston gewohnt hat, das ohne Begleitung nicht von einem Weißen betreten werden konnte. Es war sehr eindrucksvoll zu sehen, wie sich das Leben dort abspielt. Von Martin, dem Sprecher des Bürgermeisters von Gulu, Uganda, habe ich erfahren, dass das Leben in einem Bürgerkrieg bedeutet. Er hat von seiner Arbeit während der Unruhen und seinen persönlichen Begegnungen mit dem Rebellenführer erzählt.
Hast du brenzlige Situationen erlebt?
Natürlich bin ich auch in Situationen gekommen, in denen ich mich unwohl gefühlt habe, wie zum Beispiel beim Grenzübertritt vom Irak in die Türkei. Als wir sehr unsanft vom Militär bis auf die Unterhosen gefilzt wurden. Auch in Uganda sind wir gerade noch rechtzeitig an einem Aufstand von Einheimischen durch brennende Barrikaden aus der Stadt gekommen.
Auf deinen Reisen arbeitest du mit regionalen Sprayern zusammen. Wer ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
Sehr bewegt hat mich die Zusammenkunft mit INK 76, einem New Yorker Graffiti-Künstler. Wir haben viele Abende vor einem Benzinheizlüfter mit Budweiser verbracht und er hat wahnsinnig viele Geschichten erzählt.
Du finanzierst das Projekt größtenteils über Spenden und reist dabei quer durch die Weltgeschichte. Wurde dir schon vorgeworfen, nur zu reisen und Spaß zu haben? Wo bleibt deine echte Hilfe?
Zwar hat mich dieser Vorwurf noch nicht erreicht, aber ich bin mir bewusst, dass es für einen Außenstehenden den Anschein haben mag, dass ich das Ganze nur just for fun mache. Mir macht die Arbeit wahnsinnig Spaß. Es ist aber auch ein sehr großer finanzieller und zeitlicher Aufwand, da das ganze Projekt momentan eine Ein-Mann-Organisation ist. Sie haben 15 Sekunden, um diese Aufgabe zu machen. Jetzt hören Sie den Text das zweite Mal.
Seit 2 Jahren reist Julian Vogel in Krisengebiete. Er malt Graffitis an Wände und will so Frieden stiften.
Julian, was ist eine Peace Wall?
Alle Wände sind nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Im Hintergrund findet sich die blau-weiße Friedenstaube sowie die Landesflagge des jeweiligen Landes. Das Hauptmotiv bezieht sich auf die vorherrschende Situation vor Ort oder die Kultur und ist für Menschen vor Ort leicht verständlich. Außerdem ist ein Slogan in der Landessprache eingebaut, der sich mit dem Thema Frieden auseinandersetzt.
Wie war es, als du den Irak besucht und deine erste Peace Wall gemalt hast?
Ich hatte ein mulmiges Gefühl, als ich zu Fuß die Grenze überschritt. Schließlich habe ich täglich die Schreckensnachrichten des Krieges verfolgt. Selbst das Auswärtige Amt und die deutsche Botschaft in Bagdad rieten mir ab, in den Irak zu kommen. Im Notfall könnten sie mir keinerlei Hilfe gewähren. Doch ich habe meinen Freund und Begleiter Kawan geglaubt, dass ich bei seiner Familie gut aufgehoben sei und mir keine Sorgen zu machen bräuchte.
Wie war die Reaktion der Einheimischen auf deine Friedensmalerei?
Beeindruckend. Scharen von Kindern kamen aus dem Nachbardorf, Reisebusse hielten an, um Fotos von der Wand zu machen. Radio- und Fernsehteams begleiteten meine Arbeit. Es war nicht nur das Bild, das Symbolwert hatte, sondern auch die Wand, die zu einem ehemaligen Palastbau des Diktators Saddam Hussein gehört hat.
Du hast schon viele Länder besucht und dort deine Peace Wall verewigt. Nach welchen Kriterien wählst du die Orte aus?
Zum Teil sind es Krisengebiete, zum Teil aber auch Kulturhochburgen, soziale Brennpunkte oder einfach Orte des Friedens.
Welche Orte haben dich besonders beeindruckt?
In Indien habe ich Freundschaft mit Jugendlichen geschlossen, die auf Hausbooten vor meiner Wand gewohnt haben. Sie haben mir Tipps gegeben, wie ich mich zurechtfinden kann. Oft saßen wir am Ufer und haben Erfahrungen und Geschichten aus unseren Kulturen ausgetauscht. In Kingston habe ich einen Jungen namens Richard kennengelernt, der uns später zu sich nach Hause eingeladen hat. Wir haben seine Familie kennengelernt und er hat mir seine Zeichnungen gezeigt. Das Besondere war, dass er mit einem sehr armen Viertel von Kingston gewohnt hat, das ohne Begleitung nicht von einem Weißen betreten werden konnte. Es war sehr eindrucksvoll zu sehen, wie sich das Leben dort abspielt. Von Martin, dem Sprecher des Bürgermeisters von Gulu, Uganda, habe ich erfahren, dass das Leben in einem Bürgerkrieg bedeutet. Er hat von seiner Arbeit während der Unruhen und seinen persönlichen Begegnungen mit dem Rebellenführer erzählt.
Hast du brenzlige Situationen erlebt?
Natürlich bin ich auch in Situationen gekommen, in denen ich mich unwohl gefühlt habe, wie zum Beispiel beim Grenzübertritt vom Irak in die Türkei. Als wir sehr unsanft vom Militär bis auf die Unterhosen gefilzt wurden. Auch in Uganda sind wir gerade noch rechtzeitig an einem Aufstand von Einheimischen durch brennende Barrikaden aus der Stadt gekommen.
Auf deinen Reisen arbeitest du mit regionalen Sprayern zusammen. Wer ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
Sehr bewegt hat mich die Zusammenkunft mit INK 76, einem New Yorker Graffiti-Künstler. Wir haben viele Abende vor einem Benzinheizlüfter mit Budweiser verbracht und er hat wahnsinnig viele Geschichten erzählt.
Du finanzierst das Projekt größtenteils über Spenden und reist dabei quer durch die Weltgeschichte. Wurde dir schon vorgeworfen, nur zu reisen und Spaß zu haben? Wo bleibt deine echte Hilfe?
Zwar hat mich dieser Vorwurf noch nicht erreicht, aber ich bin mir bewusst, dass es für einen Außenstehenden den Anschein haben mag, dass ich das Ganze nur just for fun mache. Mir macht die Arbeit wahnsinnig Spaß. Es ist aber auch ein sehr großer finanzieller und zeitlicher Aufwand, da das ganze Projekt momentan eine Ein-Mann-Organisation ist. Das ist das Ende der Aufgabe. Jetzt haben Sie 15 Sekunden, um Ihre Antworten zu überprüfen. Das ist das Ende der Aufgabe zum Hörverstehen.
Время, отведенное на выполнение заданий, истекло.